Jagd und Hund, Tag 4 sind wir schon, 2024. Mein heutiger Gast Kai-Uwe Denker, Berufsjäger aus Namibia. Kai-Uwe, ich freue mich total, dass du heute bei mir bist und dass wir da über Namibia, über die Jagd, über die Großwildjagd und alles Mögliche sprechen können. Herzlich willkommen.
Ja, danke, ich freue mich auch.
Und zwar, ich glaube, was ganz wichtig ist, wo wir direkt mal anfangen müssten, wäre, dass ja Namibia oder beziehungsweise die NAFA, wir hatten gestern den Axel Kramer bei uns, dass das geändert wurde, wie die Trophäen bewertet werden. Vielleicht startest du da einfach mal.
Ja, mit der Trophäenbewertung, das hat die NAFA jetzt übernommen, dieses altersbezogene Vermessungssystem. Das wurde entwickelt in einem Prozess über 10 Jahre von einer Arbeitsgruppe von Berufsjägern, die sich dann mit dem Thema befasst haben, wie können wir an der Trophäe das Alter, und zwar nicht exakt in Jahren, sondern in Lebensphasen, wie können wir das Alter ermitteln. Das soll eine praktische Methode sein, die man nach der Erlegung vor Ort durchführen kann, dass man da keine technischen Untersuchungen machen muss, wie Röntgen oder dergleichen. Und da haben wir eben dieses altersbezogene Vermessungssystem entwickelt. Das war die Arbeitsgruppe des Erongo-Verzeichnisses für afrikanisches Jagdwild.
Wie funktioniert das Ganze?
Ja, das erstmal den Hintergrund. Das geht darum, dass die Stücke, die wir mit der Trophäenjagd entnehmen, dass die möglichst alt sein sollen, dass die ihren biologischen Zweck erfüllt haben, dass sie sich nämlich vererbt haben. Bei einigen Arten, langlebigen Arten, ist das besonders krass zu sehen, dass die Trophäenqualität ganz stark abnimmt. Das ist bei den Elefanten so, das ist auch bei den Büffeln so. Und der Grund dafür ist, dass das beste genetische Material sich nicht fortpflanzen kann, weil es zu früh geschossen wird. So, und das altersbezogene Vermessungssystem geht jetzt folgendermaßen vor. Die Wildtiere, alle Lebewesen eigentlich, entwickeln sich nach der Geburt in eine Richtung, dass sie ihre körperliche Reife erreichen. Und das ist, wenn die Wildtiere also geschlechtsreif sind, dann haben sie die körperliche Reife erreicht. Und ab diesem Zeitpunkt sollen sie sich im Brunftkampf in Territorialkämpfen behaupten können. Und vorher sollten die nicht entnommen werden. Das heißt also, alle Tiere, die noch nicht die sexuelle Reife erreicht haben, sollten gar nicht bejagt werden. Dann ist eine zweite Phase, dass die Tiere in ihrem Zenit sind. Das ist eine relativ kurze Phase. Bei einigen Arten, wie beispielsweise bei dem Impala, ist das etwa 2 Jahre. Dann sind die verbraucht und danach sind sie jenseits des Zenites. Past Prime nennen wir das in diesem altersbezogenen Vermessungssystem. Und ab dann sollten die Tiere entnommen werden oder könnten entnommen werden. Was dabei wichtig ist, dass das nicht heißt, dass die jetzt sich gar nicht mehr vererben, gar nicht mehr ins Brunftgeschehen eingreifen. Das ist sehr variabel bei einigen Arten und auch, dass die sich wieder erholen nach der anstrengenden Phase und wieder eingreifen, aber sie sind dann jenseits ihres Zenites. Und wir haben jetzt dieses Vermessungssystem also eingeteilt oder diese Trophäenbewertung in 3 Stufen. Jugendlich, diese Trophäen kommen gar nicht für eine Eintragung in Frage, die werden disqualifiziert. Dann in ihrem Zenit, diese Trophäen dürfen bejagt werden, da ist nichts verkehrt, wenn man die mal entnimmt. Die bekommen einen Altersfaktor nach der Vermessung, einen Altersfaktor von 1,0. Ja. Die bleiben also da, das Maß bleibt da, wo es ist. Und dann gibt es die Kategorie Past Prime, jenseits des Zenites. Und diese Trophäen werden vermessen, wie alle, und werden dann mit einem Faktor 1,12 mit dem Altersfaktor aufgewertet. Und das macht eben vieles wett. Erstens mal, dass die teilweise sehr stark zurücksetzen, abgestumpft werden, zurückkämpfen. Bei den Oryx beispielsweise ist das sehr markant sichtbar, dass wir diese Abnutzung auch wettmachen können. Deswegen ist dieser Altersfaktor da.
Ich habe dazu vielleicht eine interessante Frage, vielleicht vertue ich mich da jetzt auch komplett. Ich meine, bei meiner Frage geht es nicht nur um die Trophäenjagd, aber es gibt ja auch welche, die in ihrem Zenit oder in ihrem jungen Alter drin sind, wo man merkt, okay, das wird körperlich vielleicht nichts oder beziehungsweise das wird auch von der Trophäenstärke her nichts. Was ist mit diesen Nicht-Trophäenträgern? Oder das hat ja nichts dann theoretisch gesehen direkt was mit der Trophäenjagd zu tun, aber was passiert mit diesen Tieren?
Letzten Endes geht es darum, dass wir als Menschen so wenig wie möglich in die Natur eingreifen sollen, den Wildtieren praktisch vorgeben sollen, wie sie sich entwickeln. Das kann sein, dass ein Stück, das eine relativ schwache Trophäe hat, aber andere Eigenschaften hat, körperliche Eigenschaften, dass es sich doch durchaus durchsetzt, und diese Eigenschaften sind wertvoll für die Gesamtpopulation. Wir wollen also nicht die Tiere in eine gewisse Richtung dirigieren, dass da besonders tiefes ein Gehirn sich entwickelt bei den Kudus oder eine besonders große Auslage bei den Büffeln. Es soll letzten Endes das Stück, das entnommen wird durch die Trophäenjagd, wohlgemerkt, ich spreche nur für die Trophäenjagd, das soll jenseits der Möglichkeit gewesen sein, seine biologische Rolle zu erfüllen.
Ich habe dich eben im Vorhinein mal einmal gefragt, ob wir vielleicht auch hier einmal über die Löwenjagd sprechen können. Ich spreche das jetzt mal einmal an. Das ist ja vielleicht auch bei der Löwenjagd, man sieht immer wieder, dass angeboten wird, Mähnlöwen hier, Mähnlöwe da. Dass das aber vielleicht ja gar nicht der Anspruch eines Jägers sein sollte. Da hast du dann gesagt, das ist bei allen anderen Tieren auch so, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dass er vielleicht, also bei meiner Meinung nach, ich habe jetzt noch keinen Löwen gejagt, aber wenn ich einen jagen wollen würde, dann würde ich sehr gerne den Löwen jagen, der aus seinem Rudel verstoßen wurde, der gerade komplett am Ende seines Lebens ist, überhaupt nichts mehr zu verlieren hat und das nicht gut findet, dass ich überhaupt versuche, ihn zu bejagen. Und ich glaube, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, bekomme ich auch direkt Gänsehaut, weil das ist ja dieses spannende Erlebnis, was man haben will. Aber dann hast du gesagt, das ist genau, Max, das ist genau bei den anderen Tieren genau das Gleiche. Vielleicht gehst du da einmal drauf ein.
Ja, das ist letzten Endes bei allen Wildtieren, bei allen Wesen sogar, ist das so, dass die einen bestimmten Lebensablauf haben. Sie müssen wachsen, sie müssen die Reife erreichen und danach geht es dann langsam bergab. Wenn wir jetzt uns darauf konzentrieren, nur Tiere zu bejagen, die praktisch kurz vor dem Sterben sind, da ist nur ein ganz, in der Natur passiert sehr viel und da sind dann nur noch ganz wenige übrig, also da kommen wir auch nicht mehr hin. Es ist früher mal der Begriff geprägt worden, wir Trophäenjäger jagen nur Tiere, die post-productive sind, also die sich gar nicht mehr reproduzieren. Das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Dieser post-productive Teil des Bestandes ist ganz gering. Der ist auch schon anderen Sterblichkeitsfaktoren in der Natur unterworfen. Also das ist nicht so. Wir sollten da ehrlich und praktisch bleiben. Sobald die Tiere sich haben vererben können, dann sind die praktisch jagbar und wir tun keinen übergroßen Schaden. Je älter die Tiere werden, je mehr die sich in ihrem Existenzkampf behauptet haben, desto mehr Erfahrung haben, desto schwieriger wird es auch. Und da kommt dann wahrscheinlich deine Frage her, diese Tiere zu bejagen. Und das ist ganz sicher ein Anreiz, dass man Tiere bejagt, die noch nicht, die nicht gerade erstmal gelernt haben und die erstmal jetzt sich darauf konzentrieren müssen, wie muss ich mit meinem Rudel umgehen? Und dann kommt der Jäger von der Seite und
Nee, also ich denke, dass ja wahrscheinlich eins so der kontroversesten Themen, was ja auch immer in den Nachrichten gezeigt wird, wahrscheinlich die Elefantenjagd sein wird. Ich nehme an, das ist so wahrscheinlich das ikonische Tier, was es in Afrika gibt. Könntest du vielleicht mal einmal für unsere Zuschauer erklären, wieso der Lebensablauf von einem Elefanten ist, von der Geburt bis zum Sterben? Weil ich glaube, dass das auch immer da ein komplett gekränktes oder ein getrübtes Blick darüber gibt, wie das so abläuft und wie dann vielleicht auch so eine Elefantenkuh oder ein Elefantenbulle dann glücklich am Ende des Tages, weiß ich nicht, ja, in die Jagdreviere eingeht und dann stirbt. Vielleicht erklärst du das mal einmal, wie so ein Lebensablauf ist.
Ja, erstmal ganz kurz, dass glücklich in die ewigen Jagdgründe eingeht, das kommt bei den wenigsten, bei den allerwenigsten Lebewesen ist das der Fall, auch bei uns. Das wird dann immer, je näher man an diesen Punkt kommt, desto größer werden die Gebrechen und das ist beim Elefanten besonders eklatant. Von der Entwicklung, ich spreche jetzt mal von den Elefantenbullen, ich habe nur Elefantenbullen bejagt, ich habe auch keine Reduktionsjagd gemacht, nur Elefantenbullen bejagt. Das sieht so aus, dass die Elefanten sehr langlebig sind, die können 55 bis 60 Jahre alt werden. In der Phase bis etwa 35 Jahre sind die noch im Wachstum, die haben ihre körperliche Reife noch nicht abgeschlossen, sie sind schmal und auch nicht in der Lage, sich im Rumpfkampf durchzusetzen. Dann in einem Alter von etwa 38 bis 42 Jahren, da sind sie dann so weit, dass sie wirklich voll im Saft sind und dass sie dann in das Rumpfgeschehen eingreifen. Das geht bei den Elefanten relativ lang, also diese Phase, weil die Elefanten auch sehr langlebig sind, die ist also mindestens 10 Jahre, dass die Elefanten wirklich aktiv
leben, ja fast so lange wie wir.
Ja. Und wenn die dann über 50 sind, dann sind die tatsächlich in dieser Phase, wo das dann bergab geht. Und das Bergabgehen geschieht folgendermaßen. Die Elefanten haben im Ober- und im Unterkiefer zwei Backenzähne, anders als bei den meisten anderen Wildarten. Und diese Backenzähne werden immer durch nachwachsende Backenzähne von hinten ersetzt und nach vorne rausgeschoben. Und das gibt also sechsmal diese Backenzähne. Und wenn in dem Alter von 47 Jahren etwa wechselt der Elefant zum letzten Mal diese Backenzähne. Dann kommt der sogenannte Molar M6, das ist der sechste Backenzahn und wenn der zerschlissen ist und das geschieht mit einem Alter von 55 Jahren etwa, dann ist dieser Backenzahn zerschlissen und dann fängt für den Elefanten der Niedergang an. Und für den Elefanten ist das so, der hat nur sehr, sehr wenig natürliche Feinde. Ein ausgewachsener Elefanten wohl gar keine. Elefanten, Kühe und Kälber, die werden durchaus von Löwen und auch Tüpfelhyänen angegriffen und auch erbeutet. Aber ein erwachsener Elefantenbulle hat keine natürlichen Feinde. So, das bringt dann mit sich, dass der Elefant, auch wenn er dann im Abstieg begriffen ist, der wird nicht erlöst von irgendeinem Wildtier, wie das beispielsweise bei den Gnus passieren kann. Wer nicht mehr schnell genug ist, den packen die Löwen. Bei dem Elefanten ist das ein sehr schmerzhafter Prozess. So, die verlieren an Konditionen, weil die nicht mehr ordentlich kauen können, die Nahrung nicht mehr vernünftig aufnehmen können. Und dann verlieren die über einen Zeitraum von 3, 4, 5 Jahren sehr stark an Konditionen. Und am Ende ist es so, dass die letzten Endes dann verhungern. Oder aber in der allerletzten Phase dann eben auch tatsächlich dann doch noch wieder für Raubtiere wie Löwen oder Tüpfelhyänen angreifbar sind. Die Tüpfelhyänen beißen die von allen Seiten und belagern die und belästigen die. Und irgendwann ist dann das Leben zu Ende für den Elefantenbullen. Und die Ursache daran ist, dass die Backenzähne verschlissen sind, die letzte Satz Backenzähne.
Also ist doch ein besseres Erlebnis für den Elefanten, wenn er dann praktisch in den letzten Teil seines Lebens oder kurz davor bejagt wird.
Ja, wobei man das auch nicht zu sehr vermenschlichen
sollte. Nein, natürlich.
Ja, ist klar, im Prinzip ist das richtig. Ja. Aus unserer Sicht betrachtet ist es für den Elefanten eine Erlösung, wenn er dann erlegt wird. Aber das ist auch so ein bisschen ein vermenschlichter Ansatz.
Natürlich, also es geht ja hier nicht nur darum, was mit dem Elefanten oder beziehungsweise was da passiert. Es ist einfach so, dass die Natur auch einfach sehr, sehr grausam ist. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Leute auch irgendwie nicht akzeptieren wollen. Die denken irgendwie, dass das alles super schön ist, was da draußen abläuft und ihr Jäger, ihr seid so blöd und dieses und jenes. Aber ich meine, das andere Erlebnis oder beziehungsweise der andere Weg für den Elefanten, das ist ja jetzt nur eins der Tiere, was wir da besprochen haben, ist natürlich auch einfach nicht schön.
Ja, das ist eines der Grundelemente, die verstanden werden müssen, wenn wir wirklich uns mit der Natur befassen, wenn wir die Natur schützen wollen. Ist eines der Grunderkenntnisse, die Natur ist grausam und auch erbarmungslos. Und das heißt aber nicht, dass sie deswegen rücksichtslos oder unschön ist. Auf diesem System des Fressen und Gefressenwerden beruht das ganze System der Natur. Und wenn wir da in dieses Gefüge eingreifen, dann wird unweigerlich Schaden angerichtet.
Kai-Uwe, du machst das ja schon ein paar Jahre. Wo denkst du oder wie denkst du, dass der Trend so in den letzten Jahren bei der Jagd dahin gekommen ist? Findest du die Entwicklung, die es gibt bei der Jagd, findest du die positiv oder eher negativ? Weil wir sprechen ja hier auch, wir haben ja mehrere Gäste auch gehabt, wir sprechen hier über Ethik, über den CEC etc. Und da ist natürlich auch einfach wichtig, da zu sehen, wo die Jagd hingegangen ist und auch vielleicht, was die politischen Eindrücke aus dem Ausland dahin geben.
Ja, zunächst mal ist es sehr schwierig zu beantworten, ob es positiv oder negativ ist. Tatsache ist, dass die Jagd immer mehr auch verkommerzialisiert wird. Und alles, was kommerzialisiert wird, versucht man dann zu maximieren und zu optimieren. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Natur gar nicht optimiert oder maximiert werden kann. Die Natur hat ganz knallharte Gesetze, auf denen die beruht. Und wenn man in diese Gesetze eingreift, um die Natur wirtschaftlich besser nutzen zu können, und das ist passiert schon seit einiger Zeit in der Jagd ganz massiv, die Jagd versucht, Gewinne zu optimieren. Und da sind dann Auswüchse, die teilweise also konträr zu dem sind, was wir eigentlich unter Jagd und auch unter Naturschutz verstehen.
Dadurch ist ja auch, also wir hatten das ja gestern noch mit dem Axel Kramer nochmal besprochen und jetzt gerade auch mit dir, dass diese Measurement, wie ihr das jetzt macht, ist natürlich dann da auch ein komplettes Konträr, was zum Beispiel jetzt gerade in den USA ist. Wenn du jetzt zum Beispiel auch mal bei der SCI oder bei der Dallas Safari Club Messe gehst, da geht es ja gar nicht unbedingt darum, dieses Ethikthema ist eh sehr immer auslegbar auf jede Person. Aber es geht ja bei den meisten Leuten dann nicht darum, das alte Tier zu bejagen, sondern das stärkste Tier. Wie stehst du dazu?
Ja, sehr, sehr kritisch stehe ich dazu. Was erforderlich ist, in Englischen heißt das ein Change of Mindset. Wir müssen anders an die Sache rangehen. Es wird also oft falsch verstanden, wenn wir jetzt mit dem altersbezogenen Vermessungssystem ankommen und dann wird gesagt, ja, aber jeder wünscht sich doch eine starke Trophäe und ihr wollt nur die alten Trophäen. Das ist nicht ganz korrekt. Was wir wollen, ist, dass die starken Trophäen alt werden können. Das ist der entscheidende Faktor bei der ganzen Sache. Dass jeder mehr oder weniger ausgeprägt Freude an einer guten Trophäe hat, ist völlig normal. Das ist auch reizvoll, wenn man sich besonders bemühen muss, um eine starke Trophäe zu erlegen. Aber diese Trophäe sollte alt genug sein. Das ist der entscheidende Faktor. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann ist das gar nicht schwer zu verstehen. Auch für die Amerikaner nicht, für niemanden. Es ist einfach dieses Verständnis da, ja, die wollen da jetzt die starken Trophäen gar nicht mehr sehen. Das geht nur noch darum, dass die alten, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, Krüppel bejagt werden. Nein, das ist nicht so. Wir wollen, dass die starken Trophäen ein reifes Alter erreichen können und dadurch die ganze Genetik der Population
Unterbrich mich bitte, wenn das falsch ist, was ich sage, aber es ist ja auch so, dass wenn man immer nur die starken Trophäen bejagt, die vielleicht auch noch nicht das Alter erreicht haben, dass es dort natürlich dann auch einfach ein Problem mit der Biodiversity geben wird, einfach weil diese Trophäenträger oder beziehungsweise diese Reproduzenten für das Rudel dann auch gar nicht mehr da sind und dann fängt man dann hinterher auch einen einzukaufen, anstatt zu gucken, wie man es richtig machen sollte, oder?
Ja, ganz genau. Dann hat man Schaden angerichtet, indem man immer die jungen Trophäenträger geschossen hat, die eigentlich gut veranlagt waren. Die ganze Population ist geschwächt in ihrer Genetik und dann versucht man das wieder. Das ist immer die menschliche Natur möglicherweise sogar, dass man ein Problem schafft und es dann durch ein noch komplexeres Problem zu ersetzen versucht. Und das gibt einen Kreislauf, der dann never ending ist.
Kai-Wu, was hast du so am allerliebsten bejagt? Was ist so das, was dir am meisten Spaß gemacht hat und warum? Oder jetzt nicht, ich spreche jetzt gar nicht von Spaß, oder was ist das, wo du für brennst?
Ja, ganz schwierige Frage. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich bin wahrscheinlich auch deswegen relativ bekannt, weil ich lange Elefanten gejagt habe und sehr gute Elefantenjachten gemacht habe und sehr starke Elefanten bejagt habe. Und das gibt es dann einige Jäger, die dann versuchen zu sagen, alles unter dem Elefanten, das interessiert mich gar nicht. Es gibt nur den Elefanten, das ist bei mir überhaupt nicht so. Der Elefant ist eine ganz besondere Wildart. Das ist eine Wildart, die gar nicht verglichen werden kann mit anderen, weil sie Herausforderungen stellt, die andere Art sind, auch emotionaler Art. Man muss sich damit einem Wild befassen, das wieder speziell ist. Aber wenn ich die Wildarten benennen sollte, die Wildart, die mir am meisten Freude bereitet, dann ist das sehr simpel ausgedrückt für viele Kollegen vielleicht, die jetzt mit diesem Großwildthema so hausieren gehen. Die Wildart, die mir am meisten Spaß macht, immer wieder Spaß macht, was ich immer wieder machen könnte, ist der Springbock.
Okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hab gedacht, dass es vielleicht der Kudu ist. Ich habe auf dem letzten Nachbarmeeting, wo wir uns gesehen haben, habe ich zwei Kudus gesehen, die du bejagt hast. Ich habe da vorgestanden und habe gedacht, meine Herren, die sind alt, stark, Junge. Also da war ich echt baff von. Aber Springbock, sag mal einmal, was die Jagd darauf ausmacht für dich.
Ja, zu dem Kudu muss ich da auch sagen, das ist eben, man kann das nicht vergleichen. Ja. Man kann aber nicht jeden Tag, kann man sicher, aber man sollte das möglicherweise nicht machen, man sollte nicht jeden Tag Kaviar essen.
Ja.
Von früh bis spät. So, und in gewisser Weise ist der Elefant Kaviar und der Kudu ist vielleicht Hummer. Aber es gibt etwas, das Jagen geht ja darum, dass wir draußen sind und dass wir das genießen und dass wir auch etwas erbeuten, dass man auch hantieren kann. Wenn man einen Elefanten liegen hat, dann steht man erstmal vor einem solchen Berg Fleisch, dass man sagen muss, ein einzelner Jäger kann das gar nicht hantieren. Das ist ein Akt zur Versorgung einer ganzen Gemeinschaft. Deswegen kann man den Elefanten nicht links und rechts schießen und dann weiter geht's und morgen. Es war für mich vor allen Dingen bei der Elefantenjagd, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen aushole, aber es war bei der Elefantenjagd für mich ganz wesentlich, dass immer mit den Jagdgästen bei der Bergung ein ganzer Tag dabei gewesen ist und dann sieht man, wie der Elefant verwertet wird und dass alles seine Richtigkeit hat. Es gibt auch eine andere Methode. Irgendjemand, das Personal macht die Bergung und wir jagen weiter. Nein, So, das ist ein ganz wesentlicher Faktor gewesen, dass man sieht, was mit dem Ding passiert. Genauso ist das mit dem Kudu. Der Kudu ist ein großes, majestätisches Wild.
Viele vergleichen den ja auch mit dem Rotwild, mit dem Rothirsch bei uns. Ja.
Ja.
Deswegen ist das auch für viele, glaube ich, also wenn die jetzt das erste Mal nach Afrika fahren, ist das meistens, also dass die unbedingt einen Kudu bejagen wollen. Also ich denke, das ist bei denen, es war bei mir genauso. Ich habe einen Kudu gesehen, ich habe gesagt, okay, das ist sowas von spannend und ich finde auch, dass die Jagd darauf sehr, sehr spannend ist. Vielleicht erzählst du da einmal.
Ja, das ist unbedingt sehr spannend. Der Kudu ist Und wie gesagt, ich möchte immer betonen, man kann das nicht vergleichen. Der Kudu ist einzigartig und vor allen Dingen, wenn man ihn richtig bejagt, dass man ihn zu Fuß bejagt und erstmal in einem Gelände bejagt, wo der Kudu auch das hat, was sein Wesen ausmacht. Der Kudu ist in seinem ganzen Wesen ausgelegt auf Tarnung, auf Verstecken. So, und wenn der sich aber nicht verstecken kann, weil er irgendwo in Gebieten ist, dann ist das wieder... Aber wenn man den Kudu so bejagt, wie es sich gehört, sage ich einfach, dann ist das ein ganz wunderbares Erlebnis. Man sollte aber, um das jetzt nochmal einzufügen, ich denke, man sollte nicht so rangehen, dass man sagt, so, ich fahre jetzt nach Afrika und der Kudu ist so toll, als erstes jage ich den Kudu. Nein, man sollte mit allen Dingen, wobei ich kein Problem damit habe, wenn jetzt die Gelegenheit sich bietet, auch den Kudu zu Anfang zu nutzen. Nur, kaum einer würde hier in Europa hingehen und sagen, so als erstes schieße ich jetzt mal einen starken Rothirsch. Das ist eben der Punkt.
Ja, also ich denke sowieso, dass das vielleicht auch einfach eine Sache ist, mit der man sich erstmal beschäftigen sollte, was man überhaupt bejagen wollen würde, wenn man nach Afrika kommt. Und ich denke auch, dass das vielleicht auch den Reiz ausmacht, dass man auch überhaupt noch gar nicht sich mit diesen Tieren überhaupt beschäftigt hat. Man sich dann anfängt, ich habe angefangen, mir dann die Bücher durchzulesen, zu gucken, wie lebt dieses Tier, was möchte ich dort gerne bejagen, etc. Ich hatte einfach wahnsinniges Glück, dass dort tatsächlich beim Pirschen dann auf einmal ein Kudu vor mir stand. Ja, da kann man ja auch, also was... Ja,
klar, weil das weiß jeder Jäger. Wenn die Chancen sich nicht bieten und man sie nicht nutzt, die kommt nicht wieder. Klar.
Aber was mich noch einfach interessieren würde, gerade weil du da auch Profi auf dem Bereich bist, vielleicht könntest du für die Zuschauer auch einfach nochmal erklären, wie so eine Elefantenjagd, eine ethische Elefantenjagd abläuft. Du hast ja auch eben gesagt, dass du das erwartest, dass der Jäger dann auch praktisch mit dann dabei ist, wenn das Tier aufgebrochen oder beziehungsweise verwertet wird und das vielleicht dann auch an die ansässigen Familien vielleicht auch das Fleisch übergeben wird, weil es halt einfach sehr, sehr viel Fleisch ist. Ich glaube, es wäre sehr interessant, wenn du einfach mal sagen würdest, wie so ein Ablauf ist und wie man es richtig machen sollte.
Ja, dazu muss ich jetzt sagen, weil du anfangs gleich die Frage gestellt hast, wie entwickelt sich die Yacht? Die Yacht ist inzwischen, und sorry, dass ich das jetzt so hart sage, ist inzwischen in vielen Bereichen eine ganz komplette Lüge geworden. Ich habe die Tage jetzt mit irgendjemandem gesprochen hier auf der Messe und dann hab ich gesagt, da sitzen zwei Parteien sich gegenüber, einer, der eine Yacht buchen will und einer, der eine Yacht anbietet. Und die wissen beide, dass sie sich gegenseitig anlügen, aber sie wissen das beide und nehmen das so hin. Es wird dann nämlich immer gesagt, die Elefanten werden zu Fuß erpirscht und das ist wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig fordernd und man kommt mit schmerzenden Füßen und weiß der Kuckuck was alles nach Hause. Das ist leider nicht die Regel. Das ist die absolute Ausnahme. Und so, jetzt komme ich zu der Frage, wie sieht eine gute Elefantenjagd?
Deswegen habe ich extra gefragt, was ist eine ethische Elefantenjagd?
Ja. Wobei, man kann immer an seine Wand schreiben, wir sind ethisch. Das ist eben eins der Probleme. Aber ich will jetzt zu dem Thema kommen, auf deine Frage eingehen, wie das aussehen sollte. Ich muss da anfangs vielleicht nochmal sagen, weil wir eben kurz darüber gesprochen haben, welche Wildart und was... der Elefant ist was ganz Besonderes. Der Elefant ist ein riesiges Tier. Der Elefant hat entwicklungsgeschichtlich kaum natürliche Feinde gehabt. Nur einen wirklichen Feind, der ausgewachsene Elefantenbulle. Und das ist ganz wesentlich, das halte ich für ganz, ganz wesentlich. Der ausgewachsene Elefantenbulle hatte nur einen natürlichen Feind. Und ich betone natürlich, und das war der Mensch. Immer, zu allen Zeiten. Unsere Vorfahren und auch heute noch jagen Elefantenbullen, weil sie dazu in der Lage sind. Aber der Elefant hat keine natürlichen Feinde und vor allen Dingen zu den Zeiten, wo es noch keine Schusswaffen gab, da war das auch für den Menschen, der ein sehr, sehr kühner Jäger sein kann, war das auch für den Menschen schwierig und gefährlich, einen Elefantenbullen zu erlegen. Die mussten auf eine ganz kurze Distanz ran und mussten den Elefanten dann irgendwie niederkämpfen. Das hat dazu geführt, dass der Elefant relativ wenig auf seine Umwelt achtet. Der Elefant, alles was weiter als 50 Meter entfernt ist, das ist für den Elefanten uninteressant. Ihm kann niemand was. Das hat er so in seiner ganzen Entwicklung gelernt. So, und jetzt haben die Menschen Schusswaffen und auch noch klimatisierte Geländefahrzeuge und was nicht alles dazugehört. Und dem ist der Elefant überhaupt nicht gewachsen. Also um zu der Frage, und das ist letzten Endes grundsätzlich so, die Yacht sollte nach Möglichkeit eine faire Auseinandersetzung zwischen dem Jäger und dem Gejagten sein. So, und wenn wir dem Elefanten fair gegenübertreten wollen, dann müssen wir berücksichtigen, dass man sich dem Elefant nähern kann auf eine Entfernung von 50 Metern, ohne dass er große Notiz von uns nimmt. Wenn wir also als erstes den Elefanten aus einer Entfernung von mehr als 50 Meter beschießen, ist das komplett unfair, weil der Elefant das uns noch da in dem Moment gar nicht als Gefahr wahrnimmt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Elefant ist ein großer Wanderer. Der hat einen unglaublich großen Rhythmus. Der überzieht Landesgrenzen von Botswana nach Simbabwe über Angola zurück nach Namibia. So sieht das bei dem Elefanten aus. Und wenn man dem jetzt also gerecht werden will und sich auch auseinandersetzt mit, was tue ich als Jäger und wie trete ich diesem Wild gegenüber, dann muss ich dem Elefanten auch zu Fuß nachgehen und muss, wenn ich eine Fährte gefunden habe, und idealerweise wäre es sogar so, dass ich auch eine Wasserstelle zu Fuß aufsuchen muss und von da aus dann eine Fährte aufnehme und dem Elefanten dann nachgehe. Und das macht die Sache dann besonders. Ich habe oft gehört von Jägern, ja, die Elefantenjagd, die mache ich, wenn ich mal andere Dinge nicht mehr kann. Erstmal mache ich die Gebirgsjagd und so weiter. Dazu will ich kurz sagen, ich habe vorher schon mir vorgenommen, wenn ich 50 bin, ist Schluss mit der Elefantenjagd. Ich mache also keine Elefantenjagd mehr, obwohl ich denke, dass ich ganz gut drauf bin, aber ich jage noch im Gebirge. Die Elefantenjagd, wenn sie richtig gemacht wird, ist eine der ganz, ganz fordernden und schwierigsten Jagden, körperlich zehrend. Man muss nämlich lange Kilometer abspulen. Kommt man an den Elefanten ran, dann ist der Elefant nicht das, was man sich vorgestellt hat, dann muss man wieder zurück. Und das Tag und Tag ein, Tag aus. Und wenn man das war immer so, ich hatte meistens 16-tägige Jagdsafaris, wenn man das 8 Tage gemacht hat, da kommt jeder Jagdgast auf einmal am 8. Tag meistens, da kommt ein totales Loch, dann haben die Leute die Fresse voll und dann gibt es immer einen Einbruch in der ganzen Stimmung. Und ja, da muss man drüber weg. Und was ich nur sagen kann, ist, tägliches Elefantenjagen zu Fuß durch ein unwegsames, möglicherweise ein sandiges Gelände, wie das in den Gebieten, wo ich gejagt habe, tiefer Sand, Blasen an den Füßen, spät ins Bett gekommen, in das Zelt, nicht weil man vorher einen gebechert hat, sondern weil man, das geht dann morgens um 4 Uhr, gibt es ein kräftiges Frühstück, dann geht man mit Verpflegung raus, bleibt den ganzen Tag draußen und in den großen Gebieten ist man dann abends um 10 vielleicht zurück und das Tag ein, Tag aus und dazwischen drinne 10 Stunden marschieren, dann hat das die Qualität, die es wirklich besitzt.
Und das ist auch dann einfach was anderes, weil es halt dem Tier gegenüber auch eine ganz andere Nummer wird.
Ja, genau.
Was würdest du denn hier auf der Messe gerade Jägern, die jetzt gar nicht mehr unbedingt auf Großwildjagd bezogen, sondern auch einfach auf nicht einfach, ich finde auch das Plains Game ist genauso spannend. Was würdest du den Jägern da gerne an die Hand geben, worauf man achten sollte, wenn man auch einen Anbieter auswählt? Was ist da eine wichtige Nummer für dich? Oder was ist das Wichtigste?
Ich denke, das fängt schon an, bevor man auf die Messe geht und nach einem Anbieter sucht. Man befasst sich mit Afrika, möglicherweise mit den Wildarten. Wenn man die nicht kennt, dann man beliest sich und man befasst sich zunächst einmal mit folgenden Dingen. Wie sieht dieser afrikanische Kontinent aus? Ich möchte auch kurz einfügen, dass ich zwar hier als Berufsjäger in Namibia bin, ich habe aber in allen Gegenden Afrikas gejagt. Und ich möchte nicht Namibia irgendwie, ich möchte vor allen Dingen Namibia einordnen in den Kontext der wirklich klassischen und großartigen afrikanischen Jagdgebiete. So, das vorausgestellt. So, jetzt, wenn also ein Jagdgast sich oder ein Jäger sich entschließt, ich will mal nach Afrika, dann ist das Erste, dass er sich selbst schlau macht, dass er nicht hier hingeht und sagt, okay, jetzt lasse ich mir mal hier irgendetwas erzählen und ich habe selbst keine Ahnung. Das Leichteste ist es, jemanden, der keine Ahnung hat, irgendetwas zu erzählen. Also als Erstes befasse ich mich mit dem Kontinent Afrika und dann werde ich feststellen, dass es in Afrika eine ganze Reihe verschiedener Vegetationszonen gibt.
Groß.
Das ist sehr groß, das ist sehr groß und auch sehr komplex. Es gibt also Vegetationszonen, die reichen von der Sahara in Nordafrika, dann kommt die Sahelzone, dann kommt die Trockensavanne, dann kommt die Feuchtsavanne, dann kommt der Regenwald, dann gibt es wieder eine Trockenzone am Horn von Afrika, dann gibt es den Miombo-Wald. So, das als Erstes muss ich mal wissen. Und dann ist die nächste Frage, wo leben diese Wildarten, wo sind die angepasst? Man muss sich also mit den Wildarten befassen, kommen die natürlich vor? Und dann wird man feststellen, jetzt kommen wir zurück nach Namibia. Namibia liegt in der Trockenzone, da kommen Wildarten wie Niala, Rappenantilope, Wasserbock, die kommen da teilweise gar nicht. Also der Niala kommt ganz woanders her. Und die Rappenantilope, der Säbel und der Wasserbock, die kommen nur in dem äußersten Nordosten, in der Sambesi-Region, früher Caprivi-Zipfel, kommen die vor, weil dort die Miombo-Waldlandzone an. Das ist also die Voraussetzung. Dann hat man sich damit befasst und dann kommt man hier auf die Messe. Und dann kann einem niemanden erzählen, ja, bei uns können Sie 26 Arten bejagen und da fängt das dann an. Und dann haben sie sich vorbereitet und dann sagen sie, aber 26 Arten, wo ist denn das Jagdgebiet? Und wenn sie dann feststellen, das ist, um nach Namibia zurückzukommen, in der Trockenzone, dann stimmt da irgendetwas nicht. Und das ist natürlich so, wem das egal ist, dem ist das egal, aber der ist nach meinem Dafürhalten nicht unbedingt ein Jäger. oder nicht das, was die Jagd als Naturschutz vertretbar macht. So das also als erste grobe Antwort auf die Frage, wie geht man hier vor? Wenn man eine gewisse Eigenkenntnis hat, dann kann man auch in ein Gespräch kommen und dann kann man nachfragen und dann kann man sagen, okay, und jetzt, das passt in mein Schema. Und wenn man diese 26 Arten irgendwo bejagen will, dann weiß man das auch das vorher.
Wie stehst du dazu, zu den ganzen Züchtungen, die es jetzt mittlerweile auch gibt von den Tieren? Also du hast ja eben gesagt, du jagst gerne einen Springbok. Es gibt ja mittlerweile aber 30 verschiedene Farbarten vom Springbok, wenn ich das jetzt mal einfach mal so blöd sagen kann. Ja. Das ist ja auch was es dann wahrscheinlich erst so in den letzten, also vielleicht habe ich da jetzt, vielleicht sage ich da jetzt absoluten Kack, aber ich glaube, das ist jetzt was es dann erst so in den letzten 10, 15, 20 Jahren überhaupt dazugekommen ist, dass es dann da auch noch, Genmodifizierung mit dem Ganzen gibt.
Ja, das ist der völlige Wahnsinn, der völlige Schwachsinn. Das hat mit Jagd überhaupt nichts zu tun. Ich will hier nicht über erfolgreiche Geschäftsmodelle sprechen, aber mit Jagd hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist auch so, das will ich mal ganz weit ausholen, die sogenannte neolithische Revolution. Das war, als damals die Menschen übergegangen sind von Jägersammler zu Ackerbau und Viehzucht. Dann hat man Wildtiere gezähmt und die für seine Zwecke modifiziert. Ich will nicht zurück in die Steinzeit, aber man ist sich darüber im Klaren, dass diese neolithische Revolution, die vor 8000 Jahren stattgefunden hat, dass der Mensch Tiere gezüchtet hat. Der Auerochse, von dem unsere Rinder abstammen, ist inzwischen ausgerottet, ausgestorben, weil der Mensch den modifiziert hat und für seine Zwecke gebraucht hat. Und diese, ich habe das kürzlich gesagt, wir haben im Moment im südlichen Afrika oder vom südlichen Afrika geht die zweite neolithische Revolution aus. Wir domestizieren wieder die afrikanischen Wildtiere und machen die zu einem landwirtschaftlichen Nutzobjekt. Und das hat mit Jagd überhaupt nichts zu tun. Wenn es Menschen gibt, die meinen, damit können sie ihre Erfüllung drin finden, aber das sage ich ganz hart, das hat mit Jagd nichts zu tun. Und wenn wir das nicht ganz schnell trennen, dann ist das der Anfang vom schnellen Ende.
Kai-Uwe, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und dass wir über die ganzen Themen diskutieren konnten. Ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr interessant, dass man da vielleicht auch einfach mal eine harte Meinung zu dem Ganzen hört, weil es auch viele Leute auch einfach nicht ansprechen wollen, weil sie da irgendwie Angst vor haben. Deswegen finde ich das echt super, wenn man über solche Dinge diskutieren kann. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und ich denke, wir sehen uns bald nochmal in Namibia.
Ja, gerne. Hat auch mir Spaß gemacht und euch alles Gute. Dankeschön. Danke.